Vertreibungen der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. Bis heute ist das Thema in Deutschland und auch darüber hinaus tabuisiert und weitestgehend ist das Schicksal dieser Millionen von Menschen und der Verlust ihrer Heimat schon fast vergessen. Doch wie müssten die Ereignisse heute gerade aus völkerrechtlicher Sicht beurteilt und eingeordnet werden? Um über das zu sprechen, ist heute bei Auf 1 Professor Dr. Dr. Alfred de Zayers zu Gast. Und zwar passenderweise hier im Haus der österreichischen Landsmannschaft, die 1952 als Gemeinschaft nicht vertriebener Österreicher für die Heimatvertriebenen gegründet wurde. Alfred de Zayers ist in Chicago aufgewachsen und hat in Harvard Geschichte und Rechtswissenschaften studiert. Nach einer Beschäftigung als Anwalt in New York wechselte er 1974 nach Deutschland und war dort unter anderem bis 1979 als Assistent am Institut für Völkerrecht an der Universität Göttingen beschäftigt. Dort studierte er auch in den Fächern mittelalterliche und neuere Geschichte und 1977 erfolgte die Promotion zum Doktor der Philosophie. Seine Arbeit trug den Titel Nemesis ad Potsdam, die Angloamerikaner und die Vertreibung der Deutschen. Neben seiner Tätigkeit als Jurist bei den Vereinten Nationen und als Völkerrechtsprofessor an mehreren Universitäten machte er sich auch als Rilke-Forscher und als Autor zur Thematik der volksdeutschen Heimatvertriebenen national wie international einen Namen. Herr Professor de Zayers, herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
Danke für die Einladung.
Ich habe es bereits erwähnt, Sie sind in Chicago aufgewachsen in Amerika, sind in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen, haben dort als Assistent gearbeitet, haben auch studiert und haben sich eben intensiv mit der Geschichte der Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt. Was hat Sie denn als jemand, der jetzt einmal von außen kommt quasi, überhaupt bewegt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, dass er durchaus relativ heikel auch ist?
Es war eigentlich eine Mischung von Ärger und Enttäuschung. Ich war in High School, in College, in the Graduate School of Arts and Sciences in Harvard, ein eager beaver. Ich war ein sehr neugierige, angehende Historiker. Und ich hatte von der Vertreibung der Deutschen nichts gehört. Nicht in High School, nicht in College, nicht in the Graduate School of Arts and Sciences. Zufall. 1970, bei mein Völkerrechtsprofessor Richard Baxter, der später der amerikanische Richter war im Internationalen Gerichtshof. Richard sagte mir, Alfred, wenn du ein Thema suchst für eine Dissertation, warum nimmst du nicht die Vertreibung der Deutschen? Und ich sagte, wait a minute, Richard. Ich habe mein Leben lang Geschichte studiert und europäische Geschichte. Und ich dachte, dass ich wusste alles. Ich sagte, ja, es gibt nichts auf Englisch zu dieser Thematik, nichts. Und ich sagte, wie ist es möglich, dass etwas so Großes kann unter dem Teppich gekehrt werden und kein Mensch redet drüber. Was ist mit dem Ethos der Wissenschaft, was ist also mit der historischen Zunft? Es ist ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass so etwas so Fürchterliches irgendwie in Geschichtsbüchern, in Geschichtsunterricht behandelt wird. Na gut, damals wollte ich noch Geld verdienen und dann ging ich nach Wall Street als junger Anwalt und blieb bei der Kanzlei, bis ich so neugierig war über diese Thematik. Und ich war verhältnismäßig jung. Ich hatte zwei Jahren in der Schule übersprungen. So, ich war immer der Jüngste, Jüngste in High School, Jüngste in College, Jüngste in der Law School. So, wie dem auch sei, ich konnte es mir leisten. Ich habe ein Fulbright bekommen und ich bin nach Europa gekommen. Und ich fing an zu forschen über die Vertreibung der Deutschen. Ich fand es absolut unglaublich faszinierend. Und seinerzeit, in den 70er Jahren, würde ich sehr gut aufgenommen im Bundesarchiv, Militärarchiv, im Bundesarchiv Koblenz, wo ich mir die Ostdokumentation angesehen habe. Und ich habe also Hunderte von Vertriebenen interviewt, sodass ich fand, dass Thematik Vertreibung müsste irgendwie bekannt werden. Und ich habe den ehemaligen politischen Berater von Eisenhower, Ambassador Robert Murphy, gebeten um ein Vorwort für mein Buch, was er auch geliefert hat, ein sehr schönes Vorwort. Ich halte eine Menge von Ambassador Murphy. Er hatte Moral. Nicht alle Amerikaner hatten Moral. Aber der war, so wie ich, also ein Jesuit-Produkt, ein praktizierender Katholik. Wir haben also wunderbare Gespräche geführt. Übrigens, den Titel Nemesis at Potsdam habe ich von George Kennan gehabt. Ich habe auch George Kennan mehrfach besucht in Princeton. Und wir hatten ein Buch diskutiert, The Nemesis of Power. Und daraus ist mir dann die Idee gekommen, Nemesis at Potsdam, weil der Potsdamer Protokoll in Artikel 9 und Artikel 13 behandelt, also die Vertreibung der Deutschen. Jedenfalls, es war eine Zeit, die ich für mich, auch für meine eigene intellektuelle Entwicklung, für wichtig finde. Und denken Sie, als das Buch fertig war, konnte ich die deutsche Fassung bei C.H. Beck in München unterbringen, wo wir 6 Ausgaben hatten. 6. Danach folgte die DTV-Ausgabe. 3 × 10.000. So, die Leute hatten Interesse dran. Und dann kam irgendein extrem Linker bei DTV und obwohl das Buch sich wirklich als Bestseller erwiesen hat, hat es da verfallen gelassen. Und dann ging ich zu Ullstein. Und da habe ich bei Ullstein 4 neue Ausgaben gehabt. Und danach, als Ullstein in anderen Händen kam, bin ich zu Langenmüller gegangen. Und es ist dann bei Herbig. Und ich habe den Titel ein bisschen geändert, nicht mehr die Angloamerikaner und die Vertreibung der Deutschen, sondern die Nemesis von Potsdam, die Angloamerikaner und die Vertreibung der Deutschen. Denn was mich interessierte war, wieso? Wir haben einen Krieg für, denken wir, für die Menschenrechte, also für bestimmte Werte. Gefochten. Am Ende des Krieges werden wir mitschuldig für die Vertreibung von 14 Millionen Menschen, 2 Millionen Toten, also die größte Menschenbewegung in Europa. Wie könnten wir das verantworten? Diese Frage hat auch Robert Murphy gequält. Und das habe ich in den Memoranden, die er in Horror geschickt hat an Eisenhower. Denn er ist in Berlin geblieben und Eisenhower war in Washington. Und alle diese Memos, die er geschickt hat an die State Department, sind sehr, sehr interessant für jeden Historiker. Wie dem auch sei, das Buch hat seinerzeit in Deutschland glänzende Rezensionen. In der FAZ. In der Zeit. In der Süddeutschen Zeitung.
Hat sich ja mittlerweile geändert, kann man sagen.
Also heutzutage würde C.H. Beck und DTV und Ullstein mich auslachen, wenn ich mit einem Manuskript käme.
Sie haben Ihre jahrzehntelange Forschung auch in 80 Thesen zusammengefasst. Wir haben hier auch ein Blatt liegen, 80 Thesen zur Vertreibung, aufarbeiten statt verdrängen. Jetzt kann weder in der bundesdeutschen noch auch in der österreichischen und ich glaube auch in keiner anderen Öffentlichkeit die Rede davon sein, dass hier irgendwas aufgearbeitet wurde. Die Vertriebenen und ihre Anliegen sind praktisch unsichtbar. Gerade die jüngere Generation weiß, glaube ich, den geht so wie Ihnen vielleicht damals, überhaupt nichts mehr davon. Also hier ist ja bereits eine Verdrängung ohne Aufarbeitung erfolgt. Warum ist das so aus Ihrer Sicht?
Naja, es ist ein Versagen der Politiker. Also die Verantwortung liegt natürlich bei Bundeskanzler, beim Minister für Unterricht und Kultur und so weiter und so fort. Man hat also natürlich die Vertriebenen zu Trachten- und Tanzgruppen degradiert. Und die Tatsache, dass sie 2 Millionen Menschen zu beklagen haben und dass die Traumata von diesen horrenden Erlebnissen, dass sie generationenlang noch geblieben sind, das ist unter dem Teppich gekehrt worden. Das ist ein großes Versagen bei den Deutschen. Also auch bei den Österreichern. Also ich habe meine Thesen geschrieben seinerzeit in der Hoffnung, dass sie didaktisch eingesetzt werden würden in Gymnasien und natürlich, dass sie als Grundlage für Doktorarbeiten, für Habilitationen genommen werden würden. Denn also jede These lässt sich enorm weiterentwickeln, um die bestimmten Aspekte also der Vertreibung zu behandeln. Sei es von der soziologischen, von der psychologischen, von der ökonomischen Seite. Aber es ist nichts geworden.
Information kann Leben retten und Orientierung geben. Auf 1 ist die starke Stimme der Aufklärung. Wir werden nur durch unsere Zuseher finanziert. Genau deshalb versucht das System, uns mit der nun schon 9. Kontokündigung in der EU von unseren Unterstützern abzuschneiden. Sie können dennoch jetzt bei der Übergangsfinanzierung mithelfen, bis wir eine neue Lösung haben. Kaufen Sie in unserem Shop ein oder spenden Sie mit Kreditkarte. Helfen Sie, damit bei Auf 1 nicht das Licht ausgeht. Auf 1 ist auch Ihr Sender und kann nur mit Ihrer Hilfe weitermachen. Wir senden, Sie spenden.
Sind die Rolle der Politik auch, die Verantwortung der Politik auch angesprochen, insbesondere der Bundesdeutschen? Was ja ganz interessant ist, solange die Vertriebenen zahlenmäßig als Wählerstimmen noch interessant waren, relevant waren, haben insbesondere westdeutsche Politiker ja auf jeden Heimattag um sie geworben. Nach der Wiedervereinigung hat das immer stärker aufgehört. War das immer bloß, gerade von Seiten der CDU, Show und Heuchelei?
Ich glaube es nicht. Ich kannte viele. Seinerzeit, in den 70er und 80er Jahren, habe ich Kontakte mit so vielen Parlamentarier, CDU, FDP, CSU, SPD auch, Also ich hatte gute Freunde in der SPD und später in den 90er Jahren führte ich eine große Korrespondenz mit Helmut Schmidt, den ich sehr geachtet habe. Das war ein kluger Kopf. Das war ein, was ich nennen möchte, ein guter Deutscher, ein anständiger Deutscher. Aber ich kannte persönlich Helmut Kohl. Ich kannte Philipp von Bismarck und Johnny Klein und Herbert Scheier und Dutzende von Parlamentarier und dann später auch von der SPD, von der FDP, der Justizminister Edzard Schmidt-Jorzik, ein sehr sympathischer Typ. Und diese Leute, sie haben nicht gespielt. Also sie waren überzeugt, dass hier ein großes Verbrechen begangen worden war und dass es eine Aufarbeitung verdiente. Aber die Sachen haben sich nach der Wiedervereinigung nicht zum Besseren, sondern zum Schlechten entwickelt. Und es waren zwei sehr unglücklichen Sachen in der geistigen Entwicklung in Deutschland. Eine war, und das war die Schuld von Jürgen Habermas, den ich also für toxisch halte, der sogenannte historische Streit. Der historische Streit von 1986, das hat so viel Schaden eingerichtet. Und es war so unfair, auf der Seite also der Wissenschaft, auf der Seite also des Ethos der Wissenschaft waren Andreas Hillgruber, Michael Stürmer, Hagen Schulze, sogar der Immanuel Geis, der leider früher in der Nähe von Fritz Fischer war. Aber Immanuel Geis hat sich redimiert, ich meine, mit seinen Argumenten zur Zeit des historischen Streits. Ich habe selber mehrere Artikel seiner Zeit veröffentlicht. Seine Zeit konnte ich in der Zeit, in Spiegel, in der Welt veröffentlichen, ohne weiteres.
Nur zur Einordnung für unsere Zuseher, die vielleicht mit dem Begriff Historikerstreit nichts anfangen können. Es war eine Auseinandersetzung zwischen, Sie haben ihn schon genannt, Jürgen Habermas, Ernst Nolte, wo es auch um die Schuldfrage oder die Entstehung des Nationalsozialismus geht. Genau. Und wo Nolte die These vertreten hat, dass der Faschismus generell eine Reaktion auf den Bolschewismus, auf den Kommunismus war. Und das wurde damals eben heftig attackiert und ging eben aber viel weiter als nur
ein wissenschaftlicher Streit. Es wurde moralisiert und es wurde komplett verfälscht. Und deshalb habe ich gesagt, dass Jürgen Habermas ist toxisch. Es ist eine Person, dessen geistige Fähigkeit ich manchmal in Frage stelle.
Das ist die zweite Entwicklung, die Sie haben.
Die zweite Entwicklung war die sogenannte Wehrmacht-Ausstellung. Die war von diesem Fraud Hannes Heer geleitet und von dem Institut in Hamburg, ja, dieses Sozialinstitut in Hamburg, von der Remsma. Mhm. Wie dem auch sei, es war so voll Fehler, so katastrophal. Und ich hatte eine Rolle in der Tatsache, dass es musste schließen, musste weggenommen werden, weil Hannes Heer hatte behauptet natürlich, also die meisten Bilder hatten nicht mal eine konkrete Identifizierung. Wir waren nur tote Leichen auf dem Boden. Aber das war ein bestimmtes Bild, in der Ukraine, in der Nähe von Lemberg, die ich in meinem Buch Die Wehrmacht-Untersuchungsstelle veröffentlicht hatte, ein Bild, das ich hatte vom Bundesarchiv etc. etc. Und die waren deutsche Soldaten, die Leichen gefunden hatten von Ukraine, die getötet worden waren, also von der Sowjetarmee. Was ist passiert seinerzeit? Stalin hatte einen Befehl gegeben. Also wenn man die Gefängnisse voll politischen Häftlingen nicht rechtzeitig evakuieren kann, töten sie sie alle. Das waren drei Gefängnisse in Lemberg, die alle getötet worden sind. Und dann in Slochwice oder sowas hieß es, Slochow, außerhalb Lemberg, hatten sie auch einen Haufen toten Ukrainer gefunden. Hannes Heer hat genau dasselbe Foto gebracht, aber er gesagt, es wären, man konnte sehen, ja, es wären SS-Soldaten, die Juden ermordet hatten. Erstens waren sie keine Juden, und zweitens waren nicht mal SS, sie waren Wehrmacht. Und die Leichen waren Ukraine. Na, wie dem auch sei, der ungarische, glaube ich war ungarische, Bohdan Musial, oder vielleicht war er Pole, der hat einen Artikel in Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte veröffentlicht, in welcher er sagte, der Zayas hatte recht, es war nicht, naja, jedenfalls, das war ein Beispiel, ja. Unter vielen, also die Sache war miserabel, also in keiner Weise könnte man das als eine wissenschaftliche Ausstellung, aber was skandalös war, ist, dass die Präsidentin des Bundesverfassungsgerichtes, Jutta Limbach, es eröffnet hat in Karlsruhe. Also, dass die Politiker 1996 sich auf die Seite der wirklich unseriösen Historiker, die pauschalierten, und die unbedingt ihr Ziel war, nicht die Wahrheit, ihr Ziel war, was können wir negativ über die Wehrmacht bringen. Und natürlich, alle Wehrmachtssoldaten sind Verbrecher. Alle Wehrmachtssoldaten. Es ist sowieso. Jedenfalls, es war so primitiv. Und das hat ist gelaufen, ich glaube, ein oder zwei Jahren.
Dann glaube ich Anfang der 2000er noch mal eine zweite Ausstellung.
Eine zweite, die besser war.
Die dann bereinigt wurde.
Ich habe beide gesehen, aber die Aussage war dasselbe. Ja. Die Wehrmachtssoldaten waren Verbrecher. Ja. Also etwas, was in keiner Weise wissenschaftlich oder historisch eine Untersuchung standhält. Ich habe zum Beispiel seinerzeit als Rechtsgutachter im Bundestag, ich bin mehrfach vor dem Bundestag, entweder im Rechtsausschuss oder in Menschenrechte mal als Experte gezogen worden. Und seinerzeit war ich in Bonn, damals war es noch Bonn, noch nicht Berlin, ich habe so eine dicke Akte gebracht. Ich war eingeladen von Norbert Geis, ehemalige CDU-Abgeordnete, als Experte. Und ich brachte ungefähr 100 Wehrmacht-Urteile wegen Verbrechen, die Wehrmachtssoldaten begangen hatten, um zu zeigen, dass es nicht geduldet wurde, dass ein Wehrmachtssoldat plünderte oder vergewaltigte, auch Juden. Also ich hatte einen Haufen Fälle, wo die Opfer waren Juden und die Wehrmachtssoldaten sind sehr scharf verurteilt worden. Und leider in, denn ich bin gegen die Todesstrafe, aber leider in Fällen von Vergewaltigung, die Strafe war immer erhängen. Und zum Beispiel, ich kann mich entsinnen, ein deutscher, junger Deutscher, die eine Ukrainerin vergewaltigte, er wurde erhängt direkt vor dem Haus, wo die Vergewaltigung stattfand. So dass ich könnte beweisen vor dem Rechtsausschuss, dass hier tatsächlich der Versuch war, Disziplin durchzusetzen und dass es diese Art Verbrechen, ob Plünderung oder Tötung von Zivilisten, nicht geduldet wurde. Und das hat noch eine Folge. Da war ein Fall in Januar 2000 es war Januar 1994. Ich war mit meiner Frau in Zermatt, Dezember, Januar. Und ich entsinne mich, dass ich ein Lumbago mir geholt hatte. Und ich musste ins Gericht in Koblenz als Gutachter, als Experte auftreten. Und ich hatte mein Gutachten gebracht, also das über die Gerichtsbarkeit der Wehrmachtgerichten zum Schutze der Zivilbevölkerung in besetzten Gebieten. Mhm. Und man sage und schreibe, wir haben den Fall gewonnen. Und der Staatsanwalt war sehr unglücklich damit, weil er hatte also eine Person gehabt als Gegengutachter. Der hat keine gute Figur gemacht. Jedenfalls, aufgrund meines Gutachtens haben wir den Fall gewonnen. Und dann die Staatsanwaltschaft hat die Sache an das Bundesgerichtshof weiter geschickt. Und Bundesgerichtshof hat mit meinem Gutachten als korrekt gefunden und dieser Wehrmachtssoldat ist nicht bestraft worden. Aber zurück zur Vertreibung. Damals, wie gesagt, waren die Kollegen, die Archivaren im Bundesarchiv so hilfreich. Und der war absolut, sie waren alle überzeugt, dass diese Verbrechen waren horrend und dass man die wirklich bekannt machen sollte. Und sie waren insofern froh, dass kein Deutscher es machte, sondern ein Amerikaner. Ja. Aber heutzutage, ich glaube, ich wäre persona non grata. Wenn ich heute eine Forschung dieser Sorte machen sollte oder möchte in Deutschland, ich glaube nicht, dass ich Unterstützung von offizieller Seite haben würde.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf1-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf1. In Information kann Leben retten und Orientierung geben. Auf 1 ist die starke Stimme der Aufklärung. Wir werden nur durch unsere Zuseher finanziert. Genau deshalb versucht das System, uns mit der nun schon 9. Kontokündigung in der EU von unseren Unterstützern abzuschneiden. Sie können dennoch jetzt bei der Übergangsfinanzierung mithelfen, bis wir eine neue Lösung haben. Kaufen Sie in unserem Shop ein oder spenden Sie mit Kreditkarte. Helfen Sie, damit bei Auf 1 nicht das Licht ausgeht. Auf 1 ist auch Ihr Sender und kann nur mit Ihrer Hilfe weitermachen. Wir senden, Sie spenden.
Gegner solche Forschungen oder generell die Gegner Deutschlands, wenn man auch so möchte, im In- und im Ausland, sie haben vorher schon von der Pauschalisierung gesprochen. Die unterstellen den Deutschen sozusagen eine Kollektivschuld für den Zweiten Weltkrieg oder für im Zweiten Weltkrieg auch geschehenes Unrecht. Und deswegen sei ja im Umkehrschluss die Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten, aus Ost- und Südosteuropa, vielleicht nicht gerecht, aber irgendwie doch gerechtfertigt oder doch nicht so zu verurteilen wie anderes vielleicht. Wie beurteilen Sie denn diesen Themenkomplex rein aus völkerrechtlicher Sicht?
Es ist völlig inakzeptabel. Also es ist natürlich moralisch, es ist total inakzeptabel, aber auch juristisch. Denn das Völkerrecht erlaubt Repressalien nur zu einem Zweck, um den anderen zu zwingen, eine Völkerrechtsverletzung zu stoppen. Völkerrecht erlaubt keine Strafe, es sei denn, von einem Strafgericht mit Kompetenz. Also dies sind politische Entscheidungen, die getroffen worden sind in Teheran, Jalta, in Potsdam, die dazu geführt haben, dass die Deutschen aus Ostpreußen, Pommern, Schlesien, Ostbrandenburg vertrieben wurden, aus Böhmen, aus Mähren, aus Ungarn, aus Jugoslawien. Wobei zu bemerken ist, dass der größte Prozentsatz der Toten waren in Jugoslawien. Es war besonders brutal, die Vertreibung. Und ich meine, nichts zu vergleichen mit den ethnischen Säuberungen in Jugoslawien. Also die Vertreibung der Deutschen war das vielfach schlimmer. Und die Tatsache, dass trotz der Erfolge meiner Bücher und Filme, denn ich hatte seinerzeit für den Bayerischen Rundfunk einen Film gemacht mit dem Titel Flucht und Vertreibung. Und aus dem Text, was ich für den Bayerischen Rundfunk verfasst hatte, was nur zum Teil gebracht worden ist in den Film, hatte ich ein Buch gemacht unter den Titel Anmerkungen zur Vertreibung. Das erschien bei Kohlhammer in Stuttgart, hat drei großen Auflagen gehabt. Es war ein Bestseller. Und obwohl es sich so gut verkaufte, die Zeit kam, dass Kohlhammer sagte, das ist zu politisch inkorrekt. Und haben sie mich dann fallen gelassen. Und dann ging ich hier nach Graz zu Leopold Stocker Verlag, zu Ares Verlag, und sie haben das Buch unter einem anderen Titel, ich habe es dann überarbeitet und aktualisiert, und das Buch ist noch erhältlich unter dem Titel Die deutschen Vertriebenen, keine Täter, sondern Opfer, Hintergründe, Tatsachen und Folgen. Das, wie gesagt, das Buch verkauft sich nach wie vor. Und die englische Fassung dieses Buches ist, man sage und schreibe, bei Macmillan. Palgrave Macmillan in New York hat es genommen. Und verkauft sich gut in Amerika. So, sozusagen, es ist nicht total Funkstille. Es ist nicht total verloren. Es gibt Leute, die mir ab und zu schreiben. Also Doktoranden, die eine Doktorarbeit haben und wollen mehr wissen über die Vertreibung der Deutschen. Da bin ich immer zu haben, wenn sie Informationen benötigen. Übrigens, also ich schreibe nicht mehr zu dieser Thematik und ich habe Erika Steinbach, die lange Zeit Präsidentin des Bundes der Vertriebenen und Präsidentin der Stiftung Zentrum gegen Vertreibung. Ich habe ihr jetzt angeboten, dass ich meine gesamte Bibliothek zur Vertreibung, die ist enorm. Ich habe eine Bibliothek von, I don't know, 600 Bücher und Karten und Unikate. Das ist ja wirklich gute Sache. Und die werde ich jetzt also abgeben, weil ich werde darüber nicht mehr schreiben. Und ich bin 77 Jahre alt und ich kann morgen tot umfallen. Und dann, was macht meine liebe Frau mit so einer Bibliothek? Ich werde dasselbe tun, also mit meiner Bibliothek über den Zweiten Weltkrieg, denn als ich mein Buch Wehrmacht Untersuchungsstelle schrieb, da habe ich so viele Bücher und Dokumente gesammelt. Die muss ich also einer geeigneten Bibliothek geben. Und das werde ich also noch organisieren. Wobei zu bemerken ist, ein Buch, das ich jetzt nicht auf dem Tisch hier habe, aber ein Buch, das sich lohnt zu lesen, ist mein Buch Völkermord als Staatsgeheimnis. Veröffentlicht 2011 bei Olzak Verlag in München mit einem Vorwort von dem ehemaligen Direktor des Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Professor Dr. Karl Döring. Ein fantastisches Vorwort zum Buche. Die These des Buches ist, dass im Falle des Völkermords gegen die Armenier durch die Ottomanen und dann durch Kemal Atatürk 1915 bis 1923, im Falle des Holocausts, im Falle Srebrenicas in Jugoslawien, im Falle Halabdschas in Irak, die Schweigepflicht, also die Unmöglichkeit, überhaupt an Informationen über das Geschehen zu kommen, hat eine enorme Rolle gespielt in der Durchführung des Völkermords. Im Falle des Holocaust, es war natürlich Führerbefehl Nummer 1. Und da ist besonders einleuchtend die Rede von Heinrich Himmler vor den Tätern, vor den Killern. Das war in Posen am 4. Oktober 1943. Und das ist ein Dokument, das gebraucht worden ist in Nürnberg. Das kann man sehr leicht finden. Und ich habe es, jedenfalls die entscheidenden Sätze habe ich zitiert in meinem Buch Völkermord als Staatsgeheimnis, wo der Himmler sagt, Sie alle wissen, wovon ich rede, von der Evakuierung der Juden. Das war also Sondersprache, denn die sprachen nie von der Ausrottung der Juden, die sprachen immer von der Evakuierung der Juden. Das ist eine niemals geschriebenes, ein niemals zu schreibendes Ruhmesblatt in der Geschichte Deutschlands. Und ich sagte, es ist hart, aber das ist ihre Pflicht, zu schweigen bis zum Tod. Es ist eine fürchterliche Rede. Aber man will die gesamte Kriegsgeneration, die gesamte deutsche Bevölkerung, die so viel gelitten hat in diesem Zweiten Weltkrieg, noch hinzu diese Kollektivschuld für den Holocaust noch verpassen. Und das wiederum erlaubt zu sagen, wenn man sich beklagt über die Vertreibung, aber Holocaust war so viel schlimmer. So, man sagt, also ein Verbrechen legitimiert der andere. Also etwas Unglaubliches, so Unmoralisches. Und dass das die Politiker betreiben. Was für Moral haben diese Politiker?
Na, das betrifft ja nicht nur die Vergangenheit, wenn es um die Vertreibung der Deutschen geht, sondern diese einseitige Verurteilung, ja, Verdammung der Deutschen, das hat sich ja auch in der Gegenwart, im gegenwärtigen politischen Diskurs zum regelrechten Schuldkult eigentlich entwickelt. Und es wird ja immer klarer, dass mit dieser Parole, die ja der Iren entgegengesetzt ist, nämlich deutsche Täter sind keine Opfer, nicht nur die Kriegsgeneration gemeint war, die ja schon längst abgetreten ist auch, sondern auch die Nachgeborenen, die heutigen Deutschen kriminalisiert werden sollen. Egal welcher Diskurs, geht es um Einwanderung, geht es um Ausländerkriminalität. Es ist sozusagen immer, die Deutschen sind keine Opfer, denn sie sind aufgrund ihrer Geschichte
aber immer es ist so Täter. Intellektuell und emotionell unredlich,
aber sehen was sie betreiben. Sehen Sie einen Ausweg aus dieser, aus diesem Schuldkult, aus dieser Psychose, die die Deutschen übermachen.
Ja, solange die Indoktrinierung in den Schulen fortgesetzt wird, wird man schwer von dieser Kult um die Schuld herauskommen. Also das bedeutet, man muss ganz andere Geschichtsbücher haben. Und man muss auch die Prioritäten woanders setzen. Also, wie gesagt, wenn etwas entscheidend ist, das man den Leuten lehrt, ist, dass wir Menschen, wir sind alle gleich in unserer Menschenwürde. Wir sind nicht würdiger als anderen, aber auch nicht weniger. Und es ist einfach um Barmherzigkeit den vertriebenen Opfern gegenüber, ihr Leid, ihr Vertreibung zu legitimieren, um zu sagen, sie haben Hitler nicht verhindert. Sie konnten Hitler nicht verhindern. Es ist, als ob man mich verantwortlich machen würde für die Verbrechen von George W. Bush in Irak. Das war also eine Revolte gegen das Völkerrecht 2003. Also das war eine Revolte gegen die UN-Charta 2003. Ich habe protestiert, ich bin auf die Straße gegangen und protestiert, aber als Amerikaner, dieses Verbrechen ist in meinem Namen geschehen. Das war ein Verbrechen, das die Amerikaner begangen haben. Die Amerikaner, genauso wie die Deutschen. Und wenn ein bisschen intellektuelle Redlichkeit in den Ministerien in Deutschland gäbe, dann würden also die Geschichtsbücher anders gestaltet werden, dann würden zum Beispiel meine 80 Thesen zur Vertreibung eingesetzt werden. Wie gesagt, sie sind pädagogisch so durchdacht. Aus dem Grunde habe ich die auch geschrieben, in der Hoffnung, dass sie von Professoren und auch von Pauker in Gymnasien genutzt werden. Aber ich glaube kaum, dass die Bundeszentrale für politische Bildung das Buch für die Schulen anschaffen würde.
Diese Bundeszentrale, die hat andere Themen, um die sie sich derzeit kümmert. Wie dem auch sei, Herr Professor, danke für das umfassende, ausführliche Gespräch. Danke sehr.
Danke nochmal.